Guten Morgen. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut, heute Morgen bei Ihnen zu sein. Und ich habe mich auch auf dieses Pantomime-Stück gefreut. Und ich war gespannt darauf, wie wird die Message so rauskommen, so rüberkommen. Und ich muss gestehen, als ich dann eben die Schauspielerin da sitzen sah und das alles so veranschaulicht wurde, da habe ich gedacht, ja, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Spiegel von dem, was so passiert. Und ich möchte das gerne zuerst mal ganz allgemein formulieren und betrachten. Ich glaube, dass jeder von uns in ganz unterschiedlichen Situationen oft genau das erlebt, genau diesen Seelenzustand erlebt, den die Schauspielerin hier zum Schluss zum Ausdruck gebracht hat, nicht wahr? Bei dem einen ist es, dass man völlig im Stress ist, weil zu viel Arbeit da ist. Bei dem anderen ist, dass er völlig im Stress ist, weil vielleicht gar keine Arbeit mehr da ist. Bei dem einen ist es so, dass die Sorge um die Kinder da ist, die Sorge um das eigene Leben. Und wenn man so die letzte Woche einfach mal zurückblickt, ich glaube, dann gibt es manchmal so den einen oder anderen großen und kleinen Augenblick, wo genau das der Seelenzustand ist. Und ich rede ja eigentlich nicht gerne über Krisen. Heute Morgen ist das nun mal das Thema und dann tue ich das gerne. Aber das Schöne ist, ich bin nicht hier mit einer Krisenmessage, sondern ich bin hier mit einer guten Botschaft. Und deshalb freue ich mich auf diesen Morgen zusammen. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Geschichte erzählen von einem kleinen Jungen, der 11 Jahre alt war. Ich sage Ihnen nicht, wie er heißt. Das liegt schon viele Jahre zurück. Dieser Junge war 11 Jahre alt und spielte Fußball. Und er wurde übelst gefault. Und dann lag er da, krümmte sich vor Schmerzen, hielt sich sein Bein. Und was ging ihm durch den Kopf? Hauptsache, der Schiedsrichter sagt, wer es schuld war. Und als dann der Schiedsrichter sagte, du hast einen Foul verursacht, dann stand dieser kleine Junge auf und es ging ihm gleich viel besser. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Situation. Wir müssen ja noch den Blick synchronisieren. Wer ist schuld an der Finanzkrise? Ich möchte Sie bitten, dass Sie einfach mal gedanklich ankreuzen. Das hilft ja manchmal ein bisschen. Die Politik, die gierigen Investmentbanker oder gierige Bankkunden, die Amerikaner, kommt immer gut, ungünstige Konstellationen im Sonnensystem oder die Verschwörung des internationalen Kapitals. Die Lehrer, die Schüler, mein Ehepartner. Und irgendwas ist da unten versteckt. Ich glaube, das soll nicht rauskommen. Wunderbar. Ich möchte gerne mit Ihnen heute einen kleinen Schritt weitergehen. Statt, dass ich mich auf die linke Seite fokussiere und heute eine wirtschaftspolitische Analyse mit Ihnen durchziehe. Wenn Sie das erwartet haben, dann muss ich Sie enttäuschen, dann sind Sie falsch hier heute. Stattdessen möchte ich auf diese rechte Seite gehen und ich möchte eine persönliche Analyse machen. Und ich möchte sagen, weg von dem immer die anderen. Weg von dem, ich habe einfach nur Pech gehabt. Und ich möchte die Frage heute stellen, was kann ich daraus lernen? Schuld auf andere zu verschieben, heißt nur, dass ich mir eine Barriere aufbaue, um selber lernen zu können. Und deshalb möchte ich, dass wir heute Morgen die Zeit nutzen, zu überlegen, was kann ich eigentlich lernen? Was kann ich davon nehmen? Und Sie werden sehen, durch die Folien hindurch, wenn uns der Computer keinen Streich spielt, dann sehen Sie immer wieder so kleine Smiley-Gesichter. Diese Smiley-Gesichter schreibe ich mir immer in meine Notizbücher. Immer dann, wenn ich irgendwo bin und etwas lerne, was ich umsetzen will für mich persönlich. Dann mache ich mir ein kleines Smiley in mein Notizbuch und dann fällt es mir nachher leichter, wenn ich durchblätter, wieder zu sehen, hier ist ein To-Do, was du eigentlich umsetzen wolltest. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen eine Inspiration ist für Sie heute. Statt jetzt einfach nur die verschiedenen Analysebriefe durchzugehen, die verschiedenen Volkswirtschaftler zu befragen und zu sehen, was lerne ich denn jetzt aus der Finanzkrise, was sollten wir gesellschaftspolitisch tun, habe ich mich entschieden, Ihnen einfach etwas ganz Persönliches weiterzugeben. Die wichtigste Basis, den wichtigsten Börsenbrief, sag ich mal, aus dem ich lerne, ist dieses Buch hier, diese Bibel. Und ich muss sagen, ich habe viele Erfolge erlebt und ich habe viele Misserfolge erlebt. Und die meisten von Ihnen wissen, dass es keinen Erfolg gibt, den man erringt, wo nicht vorher mindestens ein Misserfolg stand. Und dieses Buch hier hat mir kolossal viel gegeben in allen Situationen. Ich habe das einfach mal hier für Sie zusammengefasst. Die Bibel erklärt mir die Welt. Das ist für mich ganz interessant, wenn ich die weisen Menschen höre, die mir erklären, welches System das richtige ist und wie alles funktioniert. Da höre ich mit großem Interesse zu. Aber dann brauche ich auch wieder den Moment, wo ich hier mal nachlesen kann, wie ist es denn wirklich. Und alles das, was hier mit in Übereinstimmung ist, das fällt mir dann leicht, da kann ich sagen, okay, das ist gültig. Und was hiermit nicht in Übereinstimmung ist, naja, da muss ich nochmal nachfragen. Die Bibel hilft mir, Stress zu verarbeiten. Ich kann Ihnen sagen, mitten in der Finanzkrise, aber das war auch schon vor der Finanzkrise so, dass es manchmal Situationen gibt, wo der Stresspegel auf einmal steigt. Interessanterweise in den unerwartetsten Situationen. Und dieses Buch hat mir kolossal geholfen. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, morgens, bevor der Tag beginnt, nehme ich mir einen kleinen Moment, wo ich in der Bibel lese. Und ich gehe ins Büro und starte den Tag mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Dimension. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Manchmal, wenn ich besonders schwierige Aufgaben habe, und ich weiß, die gibt es überall, die weiß ich, die hat die Krankenschwester, der Lehrer, der Banker, jeder hat mal schwierige Aufgaben. Hier bekomme ich Inspiration. Hier bekomme ich Antworten. Auch manchmal sind es kleine Fragen. Wie gehe ich mit diesem schwierigen Mitarbeiter um? Wie gehe ich mit diesem unmöglichen Kunden um? Alle möglichen Fragen. Ich finde Wegweisung hier in diesem Buch. Aber ich finde noch was. Das ist das, warum ich eigentlich manchmal dieses Buch zumachen möchte und sagen möchte, ich habe heute keine Zeit dazu. Mark Twain hat mal über die Bibel gesagt, das Problem, was ich habe, ist nicht mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Was ich sagen will, ist, die Bibel korrigiert mich. Sie hält mir einen Spiegel vor. Sie erinnert mich daran, hey, was du da tust, das ist nicht korrekt. Das kannst du nicht machen. Das ist nicht der richtige Weg. Und das Fünfte, was ich hieraus immer wieder mitnehme, ist, sie zeigt mir den Weg, sie gibt mir eine Perspektive, sie gibt mir etwas da vorne, ein Ziel, was ich verfolgen kann und eine Richtung. Und das ist doch das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen in unserer Gesellschaft und das ist das, was wir brauchen heute Morgen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was mitnehmen von dem, was lerne ich aus der Finanzkrise, was sagt die Bibel? Und ich erzähle Ihnen etwas ganz Persönliches. Aus Lukas 10 möchte ich mal meine persönliche Finanzkrisengeschichte mit Ihnen heute Morgen lesen. Lukas 10, ich lese ab Vers 25. Und siehe, da stand ein gewisser Gesetzesgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er an den Ort kam und ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Morgen, als er weiterreiste, zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach zu ihm, pflege ihn, und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien, dünkt dich, sei der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tue desgleichen. Das ist eine Geschichte, die ich an einem Morgen so für mich gelesen habe und das wurde zu meiner persönlichen Finanzkrisengeschichte. Und ich habe 3 Lektionen, die ich heute Morgen gerne auch mit Ihnen betrachten möchte, Ihnen weitergeben möchte. 3 Lektionen, die ich daraus ziehe. Was lerne ich für mich? Ich meine, stellen wir uns das mal vor. Für mich ist es so, der Mann geht weg von Jerusalem. Als ich das gelesen habe, dachte ich, der geht von Jerusalem nach Jericho. Ja, das ist so manchmal in meinem Leben so. Jerusalem steht für mich so ein bisschen für die Nähe Gottes. Manchmal bin ich so ein bisschen auf dem Weg weg von Gott. Einfach nur ein bisschen weiter weg von Gott. Zu weit weg von Gott. Und da gibt es ja viele Gründe dafür. Manchmal ist man einfach wahnsinnig busy. Manchmal hat man einfach mental nicht so den Nerv für das Fromme. Manchmal hat man noch irgendetwas, wo man sagt, das Thema muss ich hier durchkämpfen und ich will nicht ständig hier diesen korrigierenden Spiegel vor meinen Augen haben. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Oft ist es so, das beginnt mit einer kleinen Fehlentwicklung, so ein ganz bisschen weg von Gott. Es schleift sich ein und man befindet sich mitten auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Das Interessante ist, genau da ist es passiert. Genau da, auf diesem Weg ist es passiert. Auf diesem Weg wird er überfallen. Auf diesem Weg wird er ausgeraubt. Auf diesem Weg fällt er unter die Räuber. Und ich sage Ihnen, das ist heute Morgen meine wichtige Beobachtung hier in dieser Geschichte. Dieser Mann auf dem Weg weg von Gott erlebt sein Waterloo. Er lebt seine persönliche Krise. Aber das ist auch seine persönliche Wahnsinnschance, dass er mitten auf dem Weg unfreiwillig gezwungenermaßen angehalten wird, um nochmal nachzudenken. Und da kriegt er dann ja genug Zeit zum Nachdenken. Und ich möchte das einfach mal als die erste Lektion rausziehen hier. Krise, unter die Räuber gefallen. Statt nach Schuld bei anderen zu fragen, muss ich einfach mal sagen, ausgeraubt und ausgelaugt, dann bin ich auf dem falschen Weg. Und ich weiß, Sie denken jetzt gerade wieder an das Große, an das System und an was da alles falsch gegangen ist. Nein, ich will das mal ganz persönlich sehen. Ganz persönlich. Gott möchte, dass ich ein glückliches und erfülltes Leben führe. Das ist sein Ziel für mein Leben. Und ich muss auch sagen und feststellen und lernen, wenn Gott nicht das Zentrum und das Ziel meines Lebens ist, wenn mein Weg die falsche Richtung hat, weg von Gott statt hin zu Gott, dann habe ich nicht das Fundament für ein glückliches, erfülltes Leben. Und ich muss auch sagen, heute, mitten in dieser Finanzkrise, für Sie heute an diesem Tag, für mich heute an diesem Tag, heute ist die Chance, diesen Weckruf zu hören und zu sagen, okay, ich bin bereit, diesen Weg zu hinterfragen. Ich bin bereit, mich selber an die Brust zu schlagen, mich selber an die eigene Nase zu fassen. Ich bin bereit, meinen Weg hinterfragen zu lassen. Ich habe das erste Smiley hier unten für Sie. Das erste To-Do aus dieser Lektion Nummer 1. Machen Sie sich mal die Mühe heute Nachmittag. Setzen Sie sich gemütlich hin. Na, es ist ja schön warm heute. In der kurzen Hose setzen Sie sich draußen in den Garten und nehmen sich ein Glas Wasser mit dazu und machen mal eine Liste, was in meinem Leben sind so typische Tätigkeiten, Gewohnheiten, Routinen, die ich habe, die mich tendenziell eher weiter wegbringen von Gott. Und auf der anderen Seite schreiben Sie Dinge auf, was sind Gewohnheiten, Tätigkeiten, Aktivitäten, die mich tendenziell näher hinbringen zu Gott. Eine gute Übung, das mal zu machen. Und diesen Zettel, den kleben Sie dann nachher in Ihr Tagebuch oder in Ihren Terminkalender und haben ihn dabei, damit Sie so ein bisschen den Terminkalender immer wieder gegen diese Liste checken können. Das ist die Lektion 1 für mich. Nicht groß rumfragen. Ich muss nicht immer das System in seiner Fülle verstehen. Ich muss einfach nur feststellen, wenn ich ausgeraubt und ausgelaugt bin, dann bin ich auf dem falschen Weg. Und dann muss ich erstmal meinen Weg hinterfragen. So, und da liegt dieser Mann jetzt hier, ausgeraubt und ausgelaugt buchstäblich. Und sein ganzes Geld ist auch noch flöten gegangen. Ich weiß nicht, wem von Ihnen das so gegangen ist. Jetzt kürzlich sagte mir jemand, diese Finanzkrise ist ja schrecklich. Ich habe nicht nur die Hälfte meines Geldes verloren, sondern ich bin auch noch immer noch verheiratet. Ich fand es die falsche Lektion, die er da gezogen hat. Aber ja, es haben schon viele Leute viel Geld verloren. So wie dieser Mann eben auch. Aber vielleicht ist es einfach nur so, dass sie spüren, sie sind am Ende ihrer Kraft, sie sind ausgelaugt in ihrer Energie. Und da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Die helfende Hand ist da. Und das ist die zweite Lektion. So sicher wie der Aufgang der Sonne, die helfende Hand ist da. Ich weiß nicht, ob Sie das... Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Sie das erlebt haben im Leben, wie das ist, wenn man da liegt und es geht einem nicht gut. Und dann kommen irgendwelche Kumpels vorbei. Und du siehst, dass sie dich sehen und sie gehen vorbei. Du siehst, dass sie sehen, du bist am Ende und sie gehen vorbei und fragen nicht danach. Wir haben das in Amerika ganz extrem erlebt. Da gibt es so diese schöne Floskel, man begrüßt sich ja in Amerika mit How are you? Aber wehe, du antwortest. Und so ein bisschen ist das ja hier bei uns in Deutschland auch, wenn man fragt, und wie geht's? Aber bloß nicht antworten. Ich habe keine Zeit dafür, deine Story zu hören. Wissen Sie, wenn man da liegt und gebrochen ist, wenn man da liegt und ausgelaugt und ausgeraubt ist, und man hat das Gefühl, die Freunde, wo man hoffen würde, dass sie jetzt mal anrufen würden, wo man hoffen würde, dass sie jetzt mal sich Zeit nehmen würden, sind nicht da. Das setzt dem Ganzen noch einen unglaublichen Tiefschlag obendrauf. Ich würde jetzt gern schon wieder diese Freunde in Schutz nehmen und sagen, bitte verstehen Sie, die haben ja auch viel vor. Ich will jetzt nicht wieder die auch noch anklagen, sondern ich möchte die schon fast wieder verteidigen. Aber es geht hier einfach nur um diese Erfahrung. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, leben wir auch Enttäuschungen. Sehen Sie, ich sag mal etwas, diese Kirche hier ist eine wunderbare Kirche, aber ich will mal etwas ganz Offenes sagen unter uns. Ich kann es ja sagen, weil ich sie gar kaum kenne. In jeder Kirche sogar gibt es Situationen, wo man mal enttäuscht ist. Das ist so, von Menschen wird man mal enttäuscht. Aber die gute Nachricht, und das erlebe ich in dieser Geschichte, das sehe ich in dieser Geschichte, der Mann liegt da, erlebt eine Enttäuschung nach der anderen und dann kommt dieser barmherzige Samariter. Und für mich, dieser barmherzige Samariter, das ist Jesus. In meinem Büro, im Regal, da stehen so ein paar wichtige Wirtschaftsbücher. Und mittendrin steht eine Bibel. Und es reicht, dass die da im Bücherregal steht. Das alleine ist für mich oft eine Erinnerung daran. Mein barmherziger Samariter, das ist Jesus. Der ist schon da, wenn ich Not erlebe. Der ist da, wenn ich eine Krise erlebe. Liebe Mutter, wenn du zu Hause bist und dein Wäscheberg wird so groß, dass du das Gefühl hast, ich komme nicht mehr nach, dann ist Jesus sehr nah. Habe ich hier irgendjemandem aus dem Leben gesprochen? Das ist die Realität. Und manchmal schickt er Engel, manchmal schickt er Freunde, manchmal schickt er dein eigenes Kind. Er schickt die verschiedensten Boten, aber dieser barmherzige Samariter ist da. Wissen Sie, als Gott die große Krise der Menschen gesehen hat, da hat er seinen Sohn Jesus geschickt und hat gesagt, du bitte geh da vorbei und rette die und hilf denen raus. Und Jesus ist gekommen. Er ist geboren in Bethlehem. Und der hat hier auf der Erde gelebt und er ist für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha. Warum? Weil er wusste, nur so kann er diese rettende Hand ausstrecken und uns helfen, nachdem wir ausgeraubt und ausgelaugt waren. Jesus ist der beste Freund. Eins weitergehen, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst dann, wenn du jemand bist, der nicht an Gott glaubt. Und du hast dein ganzes Leben damit verbracht, immer schön zu beweisen, dass man Gott nicht beweisen kann. Immer schön zu argumentieren, dass man an Gott eigentlich mit vernünftigem Menschenverstand nicht glauben kann. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn es dir schlecht geht, probier es einfach aus und ruf ihn. Du wirst sehen, er ist vielleicht gerade um die Ecke und ist da, um dir zu helfen. Jesus kam auf die Erde und um uns in der Krise zu helfen. Nicht nur in der Finanzkrise, sondern in einer viel größeren Krise, in unserer Lebenskrise, in der Krise der Menschheit schlechthin. Da wollte er uns helfen. Und er hat die Rechnung bezahlt am Kreuz von Golgatha. Für alle Schulden, für alle Verluste, die sie an der Börse erlebt haben und die sie im Leben erlebt haben. Die kompletten Rechnungen sind bezahlt. Jesus, der barmherzige Samariter, er spricht von sich als einen guten Hirten. Schauen Sie, das ist für mich eine der wichtigen Entdeckungen, die ich immer wieder mache. Diese Verschwörungstheorien, die man so hört, ja, so beim 11. September, jetzt bei der Finanzkrise, oh, dahinter steckt irgendein Konglomerat an. Diese Verschwörungstheorie ist irgendwo richtig. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich habe nur eins im Sinn, dass du ein gutes Leben hast, ein erfülltes Leben, ein echtes Leben, ein nachhaltiges Leben. Aber es gibt auch den schlechten Hirten, es gibt den Teufel und der kommt mit allen möglichen Versprechungen. Aber du musst wissen, eigentlich hat er nur ein Ziel. Er will dein Geld. Nein, er will deine Seele. Jesus ist der gute Freund, auf den ich bauen kann. Jesus ist der gute Freund, der da ist, wenn ich ihn brauche. Jesus ist der gute Freund, der helfen kann und der helfen wird, wenn ich ihn rufe. Ich habe eine Hausaufgabe für Sie da unten hingeschrieben. Und das ist ein wichtiges To-Do, ein wichtiger Schritt, den man tun muss. Und ich weiß nicht, wo Sie stehen in Ihrem Verhältnis zu Gott. Ich weiß nicht, ob Sie in Jerusalem, also sprich ganz nah bei Gott, sag ich mal, sind und gerade nur so ein bisschen einen Schritt entfernt haben. Oder ob Sie ganz weit weg sind von Jerusalem und vielleicht noch nie nah bei Gott waren und noch nie mit Gott was am Hut hatten. Egal was auch immer, ich habe eine Hausaufgabe für Sie. Diese rettende Hand, die Jesus, dieser barmherzige Samariter, ausstreckt, packen Sie einfach mal zu. Erlauben Sie einfach mal, dass er Sie aufhebt, dass er Sie auf seinen Esel setzt und in sein Hotel bringt und pflegen lässt. So sicher wie der Aufgang der Sonne, die helfende Hand ist da. Und das ist die helfende Hand von Jesus. Es gibt noch eine dritte Lektion für mich daraus. Und interessanterweise, die dritte Lektion für mich aus dieser Geschichte steht gar nicht mal in dieser Geschichte. Dankbarkeit motiviert mich zu guten Taten. Und das ist der Weg aus der Krise. Ich spinne mir diese Geschichte weiter und frage mich, was passiert mit diesem Mann eigentlich, wenn er gesund gepflegt ist und aus dem Hotel entlassen wird? Und bitte stellen Sie sich das so vor. Sie alle kennen das. Sie gehen in ein feines Hotel, genießen ein schönes Wochenende und dann kommt der Moment des Auscheckens. Und dann kommt so diese lange, lange Liste mit diesen langen, dicken, fetten Zahlen, wo jeder einzelne Genuss, den Sie das Wochenende über hatten, in Zahlen bemessen ist und Ihrem Portemonnaie schwer angelastet wird oder Ihrer Kreditkarte. Und dieser Moment, wo am Ende die Zeche zu zahlen ist, das zahlt der barmherzige Samariter. Oh, es ist was Wunderschönes, für 800 Euro in einem schönen Hotel zu übernachten und jemand anders bezahlt es. Alle Sparmassagen, die sie bekommen haben das Wochenende, jemand anders bezahlt es. Das ist das, was dieser Mann erlebt. Und jetzt denke ich mir gerade so, also ich habe das bisher nur andersrum erlebt. Ich gehe aus dem Hotel raus und muss dann die dicke Rechnung selber bezahlen. Da hat man einen Moment lang dann dieses Gefühl, war das nicht alles ein bisschen viel. Aber hier ist es genau andersrum. Ich versetze mich mal gerade in die Lage. Sie sind gesund gepflegt worden. Wer weiß, wie lange es gedauert hat. Was meinen Sie? Eine Woche? Zwei Wochen? Drei Wochen? Ich sage Ihnen was ganz Persönliches. Die Verletzungen, die man so im Leben abbekommt, die Enttäuschungen, die Dinge, die uns so eben ausgeraubt und ausgelaugt am Boden liegen lassen, die sind nicht in ein bis zwei Wochen geheilt. Sondern wenn Jesus in mein Leben kommt, dann fängt ein Heilungsprozess an, der oft über Monate und Jahre hinweg geht. Und er nimmt sich diese Geduld und er zahlt die Zeche jede Woche. Für mich und für Sie. Wenn ich dann rausgehe aus diesem Hotel, ich sag mal aus diesem Hotel der Liebe, aus diesem Hotel des Umsorgtseins, aus diesem Platz der Heilung, so geht es mir jedes Mal, wenn ich aus irgendeinem Gottesdienst rausgehe und beschenkt worden bin von Gottes Liebe. Dann gehe ich raus in diese Welt und dann kribbelt so irgendetwas in meinem Herzen. Ich sage mir, wie kann ich eigentlich meinem Dank mal Luft verschaffen? Und das ist die dritte Lektion, die ich eben hier sehe. Dankbarkeit motiviert mich zu guten Taten. Und meine lieben Freunde, ich glaube, das ist die Lösung für diese Welt in der Finanzkrise. Aber ich möchte es heute Morgen nicht auf die Welt und auf die Systeme und auf die Wirtschaftspolitik übertragen, sondern auf mein eigenes Leben und auf Ihr Leben. Ihr Leben fängt an, von innen heraus in Ordnung zu kommen, wenn wir anfangen, dankbar zu sein. Helmut Kohl hat es jetzt kürzlich in einer Rede gesagt und ich habe mich sehr gefreut über dieses Zitat. Er hat gesagt, die deutsche Sprache hat viele schöne Worte und Dankbarkeit ist eines der schönsten davon. Das stimmt. Kommen wir mal die nächste. Gute Taten kompensieren nicht einen falschen Weg. Ich kann nicht auf dem falschen Weg weiterlaufen und sagen, jetzt tue ich einfach mal gute Taten und damit mache ich das schon irgendwie wett. Das funktioniert nicht, sondern es ist andersrum. Je mehr ich mich innerlich Gott annähere, umso mehr habe ich das Bedürfnis und die Sehnsucht, gute Taten zu tun. Wer die helfende Hand von Jesus erlebt hat, der kann nicht unverändert undankbar, untätig bleiben. Sie werden das Bedürfnis haben, etwas zu tun aus Dankbarkeit heraus. Aber eben aus Dankbarkeit heraus und nicht, um sich etwas zu verdienen. Und ich sage noch etwas, die Welt braucht barmherzige Samariter. Die Welt braucht Leute, die selber Barmherzigkeit erlebt haben und aus diesem Erleben heraus sagen, jetzt möchte ich das einfach weiterspiegeln. Ich habe eine Hausaufgabe für Sie zu dieser Lektion. Schreiben Sie mal einen Dankesbrief an Gott. Schreiben Sie einfach mal einen Brief, lieber Gott, und dann schreiben Sie alles auf, wofür Sie ihm dankbar sind. Vergessen Sie aber bitte nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass er seinen Sohn Jesus als barmherzigen Samariter vorbeigeschickt hat, um ihn aufzuhelfen, um ihm weiterzuhelfen. Ich will das mal zusammenfassen. Das ist ein bisschen durcheinander gekommen, aber das macht nichts. Im Leben kommen oft Dinge zusammen. Drei Lektionen, und ich fasse es zusammen mit dem auf der rechten Seite. Wir müssen dreimal Liebe lernen. Wir müssen ganz neu lernen, dass Liebe, liebevolle Hingabe, der Weg zum Glück ist. Das ist das, was die Gesellschaft braucht. Aber das ist das, was ich persönlich brauche, was jeder von uns braucht. Wir müssen umdenken. Das Zweite ist, ich muss einfach lernen, dass Gott mich liebt. Ich muss Liebe lernen. Ich muss das zulassen, mich von Gott lieben zu lassen. Und das Dritte ist, ich muss lernen, Gott zu lieben. Schauen Sie, das ist das, was Gott sagt als das wichtigste Gebot in Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und von ganzem Gemüte. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder ich sage, das dreimal lächeln. Da unten haben Sie die drei To-Dos nochmal zusammengefasst, falls Sie eben nicht mitgeschrieben haben oder Sie es nicht gemerkt haben. Ich möchte Sie herausfordern, dass Sie für sich einfach mal diese Liste machen. Schreiben Sie auf, was hilft mir näher zu Gott zu kommen, auf den richtigen Weg. Oder auch, was bringt mich eher weiter weg von diesem Jerusalem? Was bringt mich auf die gefährlichen Wege, wo ich Verletzungen abbekomme und überfallen werde unnötigerweise von Räubern? Das Zweite ist, ergreifen Sie heute die rettende Hand von Jesus. Und ich möchte das wirklich ganz konkret formulieren. Egal, ob Sie schon mal sich für Jesus entschieden haben oder noch nie die Hand ausgestreckt haben für Jesus. Mir zeigt die Finanzkrise, dass für uns alle es wichtig ist, innezuhalten, Pause zu machen und zu sagen, wo stehe ich gegenüber Jesus? Wie nah bin ich bei ihm? Wie groß ist die Entfernung? Lasse ich mir helfen von ihm? Und nochmal das Dritte, schreiben Sie heute den Dankesbrief an Gott. Wissen Sie, ich habe die Sehnsucht, dass mein Leben ein Dankesbrief an Gott wird. Das, was Jesus für mich getan hat, ist so unbeschreiblich viel, ist so unbeschreiblich wunderbar, dass ich sagen muss, ich kann verstehen, wie Wall Street Banker sich aus dem Fenster stürzen. Ich kann es verstehen, weil genau das passiert, was wir eben hier gesehen haben in dieser Pantomime. Dass die Seifenblase, die so schön aussah, und ich muss ehrlich sagen, die Seifenblasen sehen wirklich schön aus. Und ich kann mich für Seifenblasen begeistern. Da bin ich sehr kindlichen Gemüts. Ich kann mich für Luftballons begeistern. Aber wenn die Luft raus ist, dann merke ich, ich brauche die Hand von Jesus, der mir weiterhilft, wenn ich mich ausgeraubt und ausgelaugt fühle. Mein Leben soll ein Dankesbrief für Gott sein. Ich möchte Sie heute Morgen einladen, dass Sie eine neue Entscheidung für Jesus treffen oder eine alte Entscheidung für Jesus treffen oder eine erste Entscheidung für Jesus treffen. Dass Sie sagen, Jesus, Finanzkrise, ich verstehe, worum es geht. Es geht nicht um die Welt, es geht nicht um die globale Krise, sondern es geht um die Beziehung zwischen dir und mir. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und jetzt erzähle ich Ihnen das Ende von dieser Geschichte, die ich am Anfang erzählte. Dieser kleine Junge, der gefoult wurde und da lag und darauf wartete, dass der Schiedsrichter den anderen bestraft und ihm die Schuld gibt, erlebte etwas ganz Besonderes. Sein Teamkollege, sein Mitspieler, sein Freund kam vorbei, hält ihm die Hand hin und sagt, komm, steh auf, wir brauchen dich, wir gewinnen. Und das ist die Hand von Jesus. Der Freund, der da ist, wenn du da liegst, der sagt, komm, nimm die Hand. Dieser kleine Junge hätte liegen bleiben können und weiter lamentieren können und weiter sich über den anderen beklagen können oder was auch immer. Oder er kann einschlagen in diese Hand. Das wünsche ich Ihnen heute Morgen. Und da möchte ich Sie herausfordern, dass wir das tun. Schlagen Sie ein in diese Hand, sagen Sie, Jesus, ich nehme deine Hand an. Schön, dass es dich gibt. Möge Gottes Liebe, die er durch Jesus uns bewiesen hat, in Ihrem Leben spürbar sein, erlebbar sein, mögen Sie Ihr Herz öffnen für seine Liebe. Möge seine Liebe Ihr Leben verändern, Ihren Lebensweg vorzeichnen und jeden Tag mit Ihnen gehen. Lieber Gott, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, der hier ist, dass du mit jedem Einzelnen gehst und dass du uns Gnade schenkst, dass wir unser Herz öffnen für dich. Amen. Jetzt möchte ich nochmal ganz herzlich einladen, für diejenigen, die eine Entscheidung für Jesus fällen wollen, sich hier vorne zu sammeln. Und zwar egal, ob sie das schon mal gemacht haben und erneuern wollen oder ob es zum ersten Mal ist. Einen schönen Sonntag hinein. Auf Wiedersehen.